Deutschlandfunk Kultur Länderreport.
Sie ist ein Naturparadies, unberührte Wildnis und das direkt vor unserer Hauptstadt Berlin, die Döberitzer Heide. Aber so friedlich wie heute ist es da nicht immer zugegangen, denn die Döberitzer Heide, die war fast 300 Jahre lang militärisches Übungsgelände. Im Ersten Weltkrieg haben die Deutschen dort Kampfstoffe erprobt und später diente das Gelände als Truppenübungsplatz. Aber nach Wiedervereinigung und dem Abzug der russischen Truppen, da wird aus einem großen Teil der Döberitzer Heide dieses Naturschutzgebiet. Den größten Teil hat die Heinz-Sielmann-Stiftung übernommen und sie lädt Besucher heute dazu ein, diese einzigartige Naturlandschaft besser kennenzulernen. Und sie rettet quasi nebenbei, ganz im Sinne ihres Stifters, fast ausgestorbene Tier- und Pflanzenarten. Und greift dabei manchmal auch zu ziemlich ungewöhnlichen Mitteln, wie unsere Reporterin Nana Brink von der Sprecherin der Stiftung erfahren hat.
Wir sind jetzt hier auf dem Holzhof, das ist der Wirtschaftshof der Heinz-Sielmann-Stiftung. Und wir fahren jetzt in die Döberitzer Heide tiefer rein. Hallo Peter.
Morgen.
So, das sind die Pfützen, weshalb man nicht mit dem Pkw reinfahren kann.
Elisabeth Fleisch, Sprecherin der Heinz-Sielmann-Stiftung, steht neben einer tiefen Pfütze. Wenn es geregnet hätte, sagt sie und zeigt in die schlammig-braune Brühe, wäre das Wasser klar und man könnte ihn sehen. Ihn, den Star dieses kalten Dezembermorgens, den Triops cancriformis, gemeinhin auch Urzeitkrebs genannt. Allein seine schiere Existenz bringt Jürgen Fürstenow in Verzückung.
Und sobald man also neue Trassen und neue Mulden und Pfützen anlegt, da kommen dann auch diese Urkrebse und andere Arten. Also das haben wir auch schon selbst beobachtet, wo jahrzehntelang nichts war und auf einmal diese Pfützen wiederbelebt wurden, da sind auf einmal diese Tiere aufgetreten. Ja, also ich begleite das jetzt 30 Jahre hier und da bin ich natürlich begeistert, umso mehr wir für diese Arten machen können.
Mit seinem Teleobjektiv sucht Fürstenow, der für das Ökomonitoring in der Döberitzer Heide zuständig ist, schon seit Jahren die 2 bis 6 Zentimeter kleinen Urviecher. Die Krebse, die sie schon zu Zeiten der Dinosaurier ihre Pfützen gesucht haben, sind eine kleine Sensation. Sie galten eigentlich als ausgestorben, bis man sie auf dem Gelände der Heinz-Sielmann-Stiftung wieder entdeckt hatte. Und schuld daran ist er, die zweite Attraktion dieses Wintermorgens. Der Büffel, ein ausrangierter Bergepanzer der Bundeswehr. Seine Ketten graben sich in den sandigen Boden, als er sich dreht und mit ziemlicher Geschwindigkeit auf einen Waldweg zufährt. Jürgen Fürstenow strahlt über das ganze Gesicht und blickt dem Panzer hinterher.
Er fährt jetzt direkt auf einer frisch hergestellten sogenannten Urkrebstrasse und soll eben durch das Fahren mit diesem Panzer die Fläche unten verdichten, damit sich Pfützen bilden, wo diese Urkrebse leben können dann. Also hier in der Landschaft hat sich das durch das Militär erst so gebildet und wir wollen das natürlich jetzt auch in die Zukunft rüber retten. Ansonsten leben die ursprünglich in Auenbereichen, aber die sind ja vielfach verschwunden und konnten also sich hier halten und sollen auch hier erhalten werden. Ne?
Der Kiemenfußkrebs, auch Urzeitkrebs genannt, sieht aus wie sein Vorfahr vor 200 Millionen Jahren und ist ein wahrer Überlebenskünstler. Seine Eier können Jahrzehnte im Boden überleben. Bildet sich eine Pfütze, schlüpfen die Krebse innerhalb von 48 Stunden und in nur ein paar Wochen legen die weiblichen Tiere die ersten Eier ab. Dass er nicht nur die Dinosaurier, sondern auch den Klimawandel bislang überlebt hat, verdankt er dem Militär. Fast 300 Jahre war die Döberitzer Heide ein riesiger Truppenübungsplatz. Schon Friedrich der Große ließ hier 40.000 Soldaten aufmarschieren. Nach der Wehrmacht übte vor allem die Rote Armee mit schweren Panzern und hinterließ tiefe Pfützen. Zum Glück für den Urkrebs, meint Erich Paschke vom Brandenburgischen Landesamt für Umwelt.
Der frühere militärische Übungsbetrieb hat für diese Fahrspuren gesorgt und diese lange bestehenden Pfützen im Sommer durch die Bodenverdichtung. Das fällt ja jetzt weg und wir müssen das jetzt nachbilden, weil sonst haben diese Urkrebse eben und auch Rotbauchunken etwas später im Jahr einfach keine Möglichkeit mehr, sich zu vermehren.
Das Landesamt für Umwelt finanziert den Panzerausflug in der Döberitzer Heide, denn die Heinz-Sielmann-Stiftung ist Partner in Sachen Naturschutz und Artenerhaltung. Auf dem 3600 Hektar großen Gelände haben sich neben dem Urkrebs noch andere fast ausgestorbene Tiere angesiedelt. In der sogenannten Kernzone, die wegen der starken Munitionsbelastung nicht für die Öffentlichkeit freigegeben ist, leben Wisente und das Przewalski-Pferd.
Genau, und für viele andere extrem seltene Arten auch hier in der Döberzeit. Ach, Orchideenarten und verschiedene seltene Vogelarten wie Wiederhopf, Steinschmätzer und auch kleinste Pflanzen, die man erst so gar nicht sieht, ne, wie Schlammling zum Beispiel, der lebt da in diesen Pfützen oder Armleuchteralgen. Also die sehen eigentlich aus wie kleine Tannenbäume und so.
Vor allem aber der kleine Krebs hat es Fürste nur angetan. Ein Wink aus der Urzeit. Und dass ausgerechnet ein Panzer der Natur wieder auf die Sprünge hilft, gefällt dem Naturschützer am besten.
Also ich habe hier, 89 war ich hier und da sind die russischen Panzer hier noch umgefahren. Ja. Ich war damals bei der DDR, bei der Armee gewesen. Das ist etwas komisch, aber sozusagen Schwerter zu Flugscharen, sage ich mal. Ne? Also wir setzen ja dieses Gerät hier für diese Sache, für eine gute Sache.
So dreht der Büffel noch ein paar Runden, gräbt sich tief in den Boden und drückt die Erde zusammen. Nur mit dem Regen will es an diesem Morgen nicht klappen. Aber der Urkrebs hat ja Zeit, auf seine Pfütze zu warten. Das ist Erik Paschke vom Landesumweltamt nur recht.
Die Döberitzer Heide ist für uns aus der Sicht der Landesnaturschutzverwaltung auch ein Stück weit ein Labor für die Methodenfindung für Landschaftspflege auf munitionsbelasteten Gebieten. Das ist ein Beispielgebiet, was durch seine Vielfältigkeit von ganz trockenen bis zu ganz nassen Bereichen alles aufweist, was man so bearbeiten muss im Rahmen des praktischen Naturschutzes.
Nach ein paar Stunden ist der Spuk vorbei und in der Heide ist es wieder still.
Reiseführer Johannes Westerkamp, der kennt die Döberitzer Heide wie seine Westentasche und auch ihre ganzen Geschichten. Und noch einmal war Nana Brink mit ihm unterwegs.
Johannes Westerkamps Bus ist nicht zu übersehen. Dunkelblau mit getönten Scheiben und goldener Schrift. Terra Incognita Tours. Für diesen Ausflug ein stimmiges Logo.
Also die Döberitzer Heide, das ist ja ein richtiges Juwel in der unmittelbaren Nachbarschaft von der Großstadt, nämlich Berlin, mit 4500 Hektar. Und viele Berliner kennen das gar nicht hier. Die sind also ganz erstaunt, wenn sie von diesem riesigen Naturschutzgebiet hören. Die Döberitzer Heide war ja mal eine Zeit lang der größte Truppenübungsplatz des Deutschen Reiches.
Westerkamp parkt seinen Bus am Rande des Einkaufszentrums Havelpark an der Bundesstraße 5. Über ein grobes Kopfsteinpflaster führt ein Weg durch ein Waldstück auf eine Anhöhe. 11 Meter hoch ragt ein Granitklotz weit sichtbar in die dürre Heidelandschaft. Jetzt machen Sie mal die Augen zu, sagt Westerkamp, und stellen sich den alten Fritz vor auf seinem Pferd mit dem Hut. Und vor sich zehntausende Soldaten.
Der Obelisk wurde von Kaiser Wilhelm II. Im Jahr 1903 eingeweiht, anlässlich des 150. Jahrestages eines Großmanövers, das Friedrich der Große im Jahre 1753 durchgeführt hat.
Hier beginnt Westerkamps Tour durch 250 Jahre Geschichte. Die Preußen, die Nazis, die Rote Armee, alle haben ihre Spuren in der Heidelandschaft hinterlassen. Wie auf dem Obelisk, kyrillische Kritzeleien auf preußischem Granit. Und über das Ganze ist Moos gewachsen.
Maske ziehen wir am besten an.
Ja, unbedingt.
Westerkamps Bus biegt von der B5 auf eine kleine Landstraße in Richtung Döberitz-Dalgo. Olympisches Dorf steht auf dem Schild am Straßenrand. Hier waren die männlichen Athleten der Spiele 1936 untergebracht, 18 Kilometer vom Olympiastadion entfernt. Heute versperrt ein Bauzaun den Zugang zu den kasernenartigen Gebäuden.
Und so halb rechts, das ist das sogenannte Haus der Nationen. Dort befanden sich die verschiedensten Kantinen.
Und da kommt man jetzt nicht rein?
Nee, da kommt man nicht rein. Denn das ist ja da vorne, sehen Sie ja, die Kräne ist eine riesen Baustelle.
Man kann sozusagen nur über den Zaun gucken.
Über den Zaun gucken, genau.
Direkt hinter dem Zaun steht die alte Turnhalle. Durch ihre Fensterfront aus den 30er Jahren kann man einen Blick auf das Original-Turnpferd erhaschen. Auch die Halle hat Moos angesetzt, droht hinter wuchernden Büschen zu verschwinden. Einen Großteil des olympischen Dorfes hat ein privater Investor aus Nürnberg gekauft, der hier ein exklusives Wohnviertel errichtet. Johannes Westerkamp verkneift sich jeden Kommentar dazu und fährt lieber direkt zu seinem Lieblingsfotomotiv. Im Gemeindeteil Rohrbeck, direkt am Olympischen Dorf, hängen die originalen Ringe über dem Eingang des ehemaligen Gasthofes Olympischer Krug, heute ein Wohnhaus.
Dieses Rohrbeck weist auch Spuren auf aus der Zeit der Olympischen Sommerspiele, August 1936. Verschiedene Wettbewerbe fanden ebenfalls in der Döberitzer Heide statt. Also die ganzen Wettbewerbe, bei denen Pferde beteiligt waren. Ob das moderner Fünfkampf war, Vielseitigkeit oder Dressur.
Noch heute finden sich im kleinen Rohrbeck mehrere idyllisch gelegene Reiterhöfe. Nur ein paar Kilometer entfernt grenzt das nächstgelegene Dorf namens Priort an den Naturpark Döberitzer Heide. Westerkamp parkt seinen Bus an einem entlegenen Waldstück.
Das ist ein ganz versteckter Eingang, nicht? Den man gar nicht so kennt.
Richtig, ja. Also hier verlaufen sich nur relativ wenig Leute hin. Wir gehen jetzt Richtung alter Flugplatz. Davon ist im Grunde genommen nichts mehr vorhanden. Der Flugplatz Döberitz war der älteste Militärflugplatz des Deutschen Reiches aus dem Jahre 1910. Und dort wurden nicht nur Militärpiloten ausgebildet, wie zum Beispiel der Rote Baron Manfred von Richthofen, sondern dieser Flugplatz Döberitz war auch ein Technologiezentrum.
Als die Döberitzer Heide 1997 Naturschutzgebiet wird, müssen die alten Hangars weichen. Über ihre Fundamente wächst Gras. Nur der Kenner sieht die Mauerreste. Doch plötzlich taucht ein riesiger Bunker im Dickicht auf.
Kommen wir da hin?
Ja, wir können hier den Damm hochgehen. Wir müssen allerdings ein bisschen aufpassen, weil es ja relativ feucht ist.
Sollen wir hier rauf?
Da können wir hochgehen, ja.
Das ist schon ein bisschen Abenteuerspielplatz, oder?
Richtig, ja. Für große Kinder.
Fast verblasst ist die Zahl 1959 zu lesen, daneben kyrillische Schriftzüge. Ein Jahr später wird die Rote Armee den Flugplatz aufgeben. Aber sie bleibt noch weitere 30 Jahre in den ehemaligen Kasernen der Nazis in der Döberitzer Heide. Als einer von wenigen Reiseführern besitzt Westerkamp einen Schlüssel für das Tor der Kramptnitz-Kaserne, die in den späten 30er Jahren für die Heeresreitschule der Wehrmacht gebaut wurde.
Wir haben hier ein riesiges Gelände, 140 Hektar groß. Das ist ungefähr die Hälfte des Parc Sanssouci in Potsdam. Und hier stehen 82 sogenannte Klinkerhöfe. Das sind also die Kompanieunterkünfte, die auch heute unter Denkmalschutz stehen und die gerade saniert werden. Und das Interessante ist, und dann gehen wir jetzt gleich mal hin, die teilweise noch sehr gut erhaltenen Sandsteinreliefs. Und das Interessante ist, dass die zum Beispiel von den Russen, die diese Kaserne ja nachgenutzt haben, nach Ende des Zweiten Weltkriegs 1945, diese Reliefs unbeschadet ließen.
Die Sieger haben sich einfach daneben verewigt. Unter den Reliefs, die Wappen aus deutschen Ländern zeigen, zum Beispiel den bayerischen Löwen, sind knallbunte Bilder von Sowjetsoldaten.
Denn hier waren zur Hochzeit rund 10.000 russische Soldaten stationiert. Und das heißt natürlich, hier wurden viele Gebäude verändert, die jetzt teilweise wieder abgerissen werden. Denn die befinden sich nicht unter Denkmalschutz. Und die Stadt Potsdam, die plant hier auf diesem riesigen Gelände ein neues Stadtquartier für bis zu 10.000 Menschen.
2038 soll es fertig sein. Fast 100 Jahre nach ihrer Errichtung sollen junge Familien in die sanierten Gebäude einziehen, ähnlich wie im Olympischen Dorf. Doch noch pfeift der Wind durch die zerborstenen Fenster und Türen der grauen Kasernenblöcke. Kulissen aus einer anderen Epoche. Seit 1992 ist das Gelände verlassen. Genau das hat viele Filmregisseure gereizt. Jean-Jacques Annaud, Bernd Eichinger und Quentin Tarantino haben hier auf dem Gelände gedreht.
Wir sind jetzt im Offizierscasino. Das ist eines der größten Gebäude überhaupt hier im Beritt. Und hier dieser große Raum, das ist der Festsaal. Und das Interessante hier neben den Vandalismusschäden ist die Tapete. Das ist eine ganz besondere Tapete, sogenannte Lin-Krusta-Tapete. Das ist ein Kunstwort aus Lin für Leinen bzw. Papier und Krusta. Das ist Linoleum. Und das war eine ganz kostbare Tapete, die zu finden war zum Beispiel in besonderen Kabinen auf der Titanic oder auch heute noch in einigen Räumen des Weißen Hauses in Washington.
Heute ist die Tapete dunkelbraun oder eben knallbunt durch die Graffitis. Wenn der Begriff Lost Place irgendwo zutrifft, dann hier. In der leeren Halle mit den zugemauerten Fenstern hält sich die eisige Luft. Im Halbdunkel ahnt man das herrschaftliche Ambiente, die holzgetäfelten Decken und steinummauerten Kamine. Regisseur Arnaud hat für seinen Stalingrad-Film Enemy at the Gates sogar eigens russische Wandgemälde anbringen lassen, die immer noch zu sehen sind. Nach der Wehrmacht und der Roten Armee hat Hollywood die Regie übernommen.
Soweit unser Ausflug in eine längst vergangene Welt, in die Döberitzer Heide.